So, dafür, dass die Hälfte draußen ist, ist noch ziemlich voll. Schön. Wir starten. Ihr dürft schon mal aufschlagen, den ersten Thessalonicher Brief. Solange ihr blättert und sucht, ich würde gern, bevor wir uns den dann genauer angucken, mit Gebet starten. Lieber Herr, ich stehe hier vorne. Wer bin ich, dass ich dein Wort auslegen kann, dass ich die Vollmacht habe, andere zu lehren oder deine Ermahnungen weiterzugeben, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug, dass du mich ausrüstest mit allem, was ich brauche. Vor allem, Herr, dass ich dein Wort weitergebe, nicht meine Gedanken oder irgendwas anderes, sondern dein Wort, Herr. Danke, dass du das tust, dass du das machen willst. Du hast gesagt, dass du mit dabei sein wirst. Und ich danke dir dafür. Ich bitte dich um deinen Segen für diese Zeit. Vielen Dank. Amen. Wir wollen weiter im Thessalonicher Brief vorangehen. Wir sind schon in Kapitel 4 angekommen. Ihr dürft ihn aufschlagen. Wir werden heute uns einige andere Bibelstellen angucken, weil wir heute ein wichtiges Thema streifen werden, wo ich einen kleinen Exkurs darüber machen werde, wo wir uns das ein bisschen genau im Detail angucken werden. Nochmal kurz, ich hole euch ab für viele, die nicht dabei waren bei dieser Predigtreihe, und es ist auch schon wieder ein bisschen her, dass wir uns den Thessalonicher Brief angeschaut haben. Wir haben uns die ersten drei Kapitel angeschaut. Und das ist so dieser erste Block im Thessalonicher Brief. Es geht darum, dass Paulus zu den Thessalonichern gekommen ist, dass er ihnen das Wort verkündigt hat, dass die Thessalonicher es mit Freude aufgenommen haben. Sie werden dafür gelobt, wie sie es aufgenommen haben, dieses Wort des Evangeliums. Und sie sollen Vorbild für uns sein. Sie waren Vorbild in ganz Mazedonien. Sie dürfen auch Vorbild für uns sein, wie wir das Wort aufnehmen, wie wir das Wort verkündigen und weitergeben. Er hat davon berichtet, mit welchen Bedrängnissen er zu kämpfen hat, Paulus selbst. Bevor er zu den Thessalonichern kam, war er in Philippi. Wir kennen alle die Geschichte, wo sie im Gefängnis saßen, im Kerker. Und danach sind sie zu den Thessalonichern gekommen und es war nicht besser. Die Juden, die dort gewohnt haben, haben die Volksmenge aufgewiegelt, haben Paulus sozusagen vertrieben. Paulus musste flüchten in einer Nacht- und Nebelaktion. Aber er hat ihnen gezeigt, selbst diese Bedrängnisse, diese schlimmen Dinge, die einem passieren, die gehören dazu. Weil es ist ein Anzeichen dafür, es ist ein Echtheitsbeweis dafür, dass sie wirklich Gläubige sind, dass sie wirklich Gott nachfolgen. Deshalb versucht ihnen Paulus klarzumachen. Und er hat dann Timotheus zurückgeschickt und hat gesagt, hey, diese junge Gemeinde, da gab es so viel Gegenwind, die brauchen noch Unterstützung, ich möchte wissen, wie es ihnen geht. Und er hat diesen Timotheus wieder zurückgeschickt und er kommt zurück und berichtet, dass es ihnen gut geht, dass sie im Glauben stehen. Und das ist der Punkt, wo er auch diesen Brief schreibt, wo er dann zurück an die Thessalonicher schreibt und ihnen berichtet und noch letzte Dinge mitgeben möchte. Wir haben uns außerdem angeschaut, wie es mit dem Volk Israel aussieht und dass es da diesen Überrest gibt. Ewald hat es in seiner letzten Predigt auch nochmal angesprochen. Und wir haben uns angeschaut, dass es eben dieser Überrest ist, der noch da bleibt, der noch übrig bleibt und selbst Paulus einer davon ist, der noch zu diesem Volk Gottes dazugehört. Und er berichtet auch von diesem Leid, das er hat, in dem Sinne, dass er die Thessalonicher immer wieder besuchen wollte. Und es hat nicht geklappt. Ein-, zweimal hat er es versucht, wirklich ernsthaft die Thessalonicher zu besuchen, aber Satan hat ihn gehindert, so hat er es geschrieben. Haben wir uns auch angeschaut. Wir wussten nicht genau, wie das aussieht, was da passiert ist und wie Satan das gemacht hat, aber wir haben uns angeschaut, dass Satan diese Macht hat, durcheinander zu bringen, aber dass Jesus Christus daneben steht, dass Jesus Christus Sieger ist und dass er trotzdem ans Ziel kommt. Und so haben wir auch diesen Brief hier an die Thessalonicher, wo so voll ist von wichtigen Dingen, die Paulus den Thessalonichern und auch damit uns heute weitergibt. Und dieses letzte Kapitel von diesem ersten Block, wo er diese Dankbarkeit ausdrückt und wo er berichtet, was er so alles erlebt hat und wie Paulus dort gelebt hat, die beendet Paulus mit einem Gebet. Das würde ich gerne mit euch lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 9 bis 13. Weil die geben so ein bisschen den Einstieg auf dieses vierte Kapitel, was wir jetzt dann haben. Hier steht: Denn was für Dank können wir Gott euretwegen abstatten, für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken. Untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Dieser letzte Vers, möchte ich sagen, diese letzten Verse 12 und 13, das ist eine Bitte im Gebet für die Thessalonicher. Und um was bittet Paulus hier? Erstens hier in Vers, heißt es hier in Vers 12, dass die Liebe mehr und mehr zunimmt, zu allen. Und das zweite ist, dass sie untadelig in Heiligkeit seien. Und das dritte ist, bis zur Ankunft des Herrn. Das heißt, er richtet ihren Blick darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Und diese drei Themen, diese überreiche Liebe, diese Untadeligkeit in Heiligkeit, dieses Wort Heiligkeit, diese Heiligung, die werden wir uns nachher genauer anschauen, und dieses Bereitsein dafür, dass Jesus wiederkommt, diese drei Punkte, die er hier in diesem Gebet einbettet, die kommen jetzt in Kapitel 4. Das ist sozusagen der Einstieg dafür. Und wir wollen uns heute diesen ersten Bereich, er macht es nicht genau in der Reihenfolge, hier kommt zuerst die Liebe und dann diese Heiligung, er macht zuerst die Heiligung. Die kommt jetzt in diesem Kapitel 4, 1 bis 8. Das nimmt er sich extra Zeit dafür, nochmal genau das aufzugreifen. Und warum macht er es? Wir haben es hier gerade gelesen. In Vers 10 betet er, um das zu vollenden, was eurem Glauben noch fehlt. Und das packt er jetzt hier in dieses nächste Kapitel ein, in dieses Kapitel 4 und auch 5, wo er wichtige Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen, Ermahnungen, Gebote, wichtige Dinge, die er den Thessalonichern weitergeben möchte, die packt er alle in diese Kapitel rein. Und jetzt startet dieser zweite Block, wo es um diese Ermahnungen geht. Wenn ihr eine Bibel habt mit Überschriften, Randnotiz, die sind nicht inspiriert, die hat sich ein Mensch ausgedacht und dazu geschrieben. Aber manchmal geben sie ziemlich gut wieder, was im nächsten Kapitel kommt. Und hier heißt es bei mir, Ermahnung zur Heiligung und zur Bruderliebe. Und jetzt beginnt dieser Block. Dieses Wichtige, was Paulus ihnen noch weitergeben möchte. Und wir lesen zusammen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, wir lesen von 1 bis 8. Hier heißt es, übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß, nicht in Leidenschaft der Begierden, wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass es sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Wenn ihr jemand seid, der markiert, der immer wieder guckt, welche Wörter sich wiederholen, dann ist hier ganz klar, um welches Thema es hier geht. Es geht um diese Heiligkeit, um diese Heiligung in diesem Thema. In diesem Abschnitt hier. Und es ist Paulus ganz, ganz wichtig, in diesen ersten zwei Versen sagt er, okay, ich sage euch jetzt was, aber das ist nicht meine Meinung. Das ist nicht, kommt nicht von mir, sondern, was sagt er? Wir ermahnen euch in dem Herrn Jesus. Oder in Vers 2 heißt es, wir haben euch Weisungen gegeben, das heißt Gebote, das heißt Anleitungen, als sie dort waren. Und zwar welche? Durch den Herrn Jesus. Er stellt sich hier nicht in den Vordergrund und sagt, das ist jetzt meine Meinung, die ich hier vertrete, sondern er sagt, das kommt direkt von Gott. Und schaut mal her, in Vers 3 sagt er es auch, ganz klar. Hier heißt es, denn dies ist Gottes Wille. Und was? Eure Heiligung, heißt es. Eure Heiligung. Und da dürft ihr euch jetzt auch angesprochen fühlen. Dieses Wandeln, von dem er hier in den ersten zwei Versen spricht, heißt es, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, das nennt Paulus in diesem Begriff, fasst er zusammen in diesem Begriff der Heiligung. Und vielleicht geht es euch so wie wir, manchmal wünscht man sich einen Zettel, wo drauf steht, lieber Dennis, hier spricht Gott, mach das. Oder lieber Dennis, das ist mein Wille, tu das. Und wie genial ist unser Wort, wenn wir hier reinschauen, Vers 3, was heißt es hier? Das ist Gottes Wille. Das ist dieser Zettel, den ihr persönlich zugesteckt bekommt. Denn hier heißt es, das ist Gottes Wille. Diese Heiligung, dieser Lebenswandel, dieses Gottgefallen, das ist Gottes Wille. Das heißt, hier können wir es nachlesen. Nur als Randnotiz, wir kommen noch dazu, es gibt im Thessalonicher noch eine zweite Stelle, wo wir auch direkt Gottes Willen erfahren. Das ist in Kapitel 5, Vers 18 heißt, 17 und 18 heißt es, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes. Nochmal, ganz persönlich und direkt, das ist Gottes Wille. Und so ist dieses Thema, wo wir uns jetzt beschäftigen wollen, kommt auch nicht von mir, kommt nicht von Paulus, sondern kommt von Gott. Das ist Gottes Wille. Jetzt ist die Frage, was bedeutet dieses Heiligung? Hier steht oft in 3, Vers 13 stand auch Heiligkeit. Also es gibt beide Übersetzungen. Ist auch vom Griechischen her in Ordnung, heißt Hagiasmus, wenn ihr euch fragt. Griechisch heißt Heiligung und Heiligkeit. Und jetzt ist natürlich die Frage, das kommt von heilig. Was ist heilig? Was ist heilig? Und das wollen wir uns also am Anfang mal anschauen. Und wie wäre es besser, oder was ist besser dafür geeignet, nicht besser dafür geeignet, wie wenn wir ins Alte Testament schauen und selbst nachschauen, wer dieser heilig ist. 3. Mose, Kapitel 19. Schlag mal mit mir auf. Ich möchte euch das verdeutlichen, was Heiligkeit bedeutet. 3. Mose 19. Und hier erfahren wir es von Gott selbst. 3. Mose 19, Vers 1. Hier heißt es, und der Herr redete zu Mose, rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels und sage zu ihnen, jetzt kommt's, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Woher kommt das Heilig von Gott? Gott ist der heilige Gott. Und wir sollen nicht heilig sein oder in diese Heiligung eintreten, weil ich Mensch bin oder weil ich besonders gut bin, sondern warum? Die Begründung ist, weil Gott heilig ist. Er ist heilig. Wir lesen weiter. Ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten und meine Sabbate sollt ihr halten. Und warum? Jetzt kommt die Begründung. Weil ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin der heilige Gott. Ihr steht mir gegenüber. Und ihr sollt euch nicht zu Götzen wenden und gegossene Götter sollt ihr auch nicht machen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Also keine irgendwelchen Begründungen, es tut euch nicht gut oder ihr sollt es nicht machen, hin und her, sondern macht es nicht, denn ich bin euer Gott. Ihr steht mir gegenüber. Lasst uns noch ein bisschen tiefer in diese Heiligkeit Gottes einsteigen. Schlagt mit mir 2. Mose 19 auf. Dort sehen wir, wie es ist, wenn Menschen Gott begegnen. 2. Mose, Kapitel 19, Abvers 7. Wenn ihr nicht mitblättern wollt, dann lest mit. Wir haben heute einige Stellen vor uns. Dort heißt es, daraufhin ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte, alles, was Gott ihnen gesagt hatte. Und das Volk sagte gemeinsam, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte die Worte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Warum? Warum soll Mose das Volk heiligen? Was haben wir gerade gelesen? Gott kommt runter. Gott kommt zu ihnen. Und er sagt, heilige sie. Nicht nur heute, sondern auch morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Das soll hier verdeutlicht werden. Sie sollen sich sauber machen. Sie sollen sich waschen. Natürlich reicht das nicht aus. Aber es ist ein Bild, sie sollen sich hier 3 Tage lang waschen, damit Gott am dritten Tag herunterkommen kann. Und dann sagt er noch, darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage, hüte euch, Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Das müssen wir uns vorstellen. Dieser Berg Sinai liegt hier. Mose sagt, reinigt euch, heiligt euch. Gott wird zu uns runterkommen. Und Gott sagt zum Schutz, gegenüber, wenn wir ihm gegenübertreten, sagt, fasst den Berg nicht mal an. Ich komme hier herunter, aber fasst den Berg nicht an. Was ist das Problem? Wir, sündige Menschen, stehen diesem heiligen Gott gegenüber. Und es heißt hier sogar, wer ihn nur berührt, der muss getötet werden. Das ist diese Heiligkeit, der wir gegenüberstehen. Es gibt noch viele andere Stellen. Ich nenne sie euch. 2. Mose 20, Vers 12 haben wir gerade gelesen. Vers 21. 2. Mose 24, die Verse 1 und 2. Die dürfen den Berg nicht mal anfassen. Selbst das Vieh, wenn es auf diesen Berg draufläuft, soll getötet werden. Das ist die Heiligkeit, der wir gegenüberstehen. Unsere Natur, unser Menschsein passt nicht dieser Gottesnatur. Es passt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Und Gott neigt sich hier diesem Volk Israel und auch uns Menschen herab und er fordert Maßstäbe ein. Er fordert Maßstäbe ein und sagt, wir sollen heilig sein. Die gibt er uns in der Art der 10 Gebote, aber auch in anderen Weisungen. Und er sagt, das ist der Maßstab, wenn ihr das einhalten könnt. Dann dürft ihr euch mir nahen. Und so müssen zum Beispiel auch alle Priester, die den Dienst antreten für Gott, die müssen geheiligt werden. 2. Mose 29, Vers 1. Ihr müsst es nicht aufschlagen. Aber dort steht, dass die Priester eine bestimmte Waschung machen müssen. Dass Mose sie heiligen soll. Dass Mose sie reinigen soll, damit sie überhaupt diesen Dienst antreten können. Da kann nicht jeder, der so dahergelaufene, kommen und sagen, ich werde jetzt Priester. Ich mache das jetzt. Das geht nicht. Wie mit diesem Berg, der würde vergehen. Und was ist diese Reinigung und diese Heiligung dieser Priester auch noch? Sie sollen abgesondert werden. Die werden herausgeholt aus diesem Volk. Und es heißt, du bist jetzt der Priester. Du bist für diesen Dienst zuständig. Das ist dein Gottesdienst. Dafür bist du zuständig. Und so werden wir Menschen auch durch das Heiligen, so wie wir es gehört haben, und die Priester damals, die werden für Gott abgesondert. Die werden für Gott beiseite gestellt. Die sind reserviert für Gott. Das ist ihre Aufgabe. Und so wird das Volk und werden auch wir immer wieder aufgefordert, abgesondert zu werden und auch heilig zu bleiben. 4. Mose 16, Vers 21, als ein Beispiel dafür, dort lesen wir, was Mose dort schreibt. 4. Mose 16, Vers 21, da heißt es: Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Was sagt er jetzt? Sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde. Ich will sie in einem Augenblick vernichten. Das ist ein gutes Beispiel dafür, was es heißt, von Gott herausgerufen zu werden. Sondert euch ab. Sie sollen raus aus diesem Volk in eine bestimmte Position gebracht werden, in diesen Dienst für Gott. Israel 10, Vers 11, könnt ihr das auch noch nachlesen. Und was fordern die Propheten im Alten Testament immer wieder auf? Genau das. Alle Propheten, Jesaja, Hosea, Jeremia, Amos, nur mal als Beispiel genannt, wollen das Volk immer wieder daran erinnern, dass sie auserwählt sind, dass sie abgesondert leben sollen, dass sie in diesen Dienst für Gott gestellt sind und dass sie sich eben nicht zum Beispiel mit den anderen vermischen sollen. Das sollen sie nicht tun. Und jetzt erinnert uns Paulus hier im Neuen Testament daran, dass es Gottes Wille für uns ist, auch in diese Heiligung, in dieses Abgesondertsein hineinzutreten, dass wir das machen sollen. Wie können wir das werden? Das ist die Frage. Können wir das von uns aus? Könnten wir, wenn wir jetzt so wären, hingehen an diesen Berg? Was würde mit uns passieren? Wenn wir hingehen an diesen Berg, so wie das Volk damals, könnten wir hinfassen, könnten wir hochlaufen? Da muss was geschehen sein. Ich denke, ihr wisst alle, da muss was geschehen sein. Wir könnten nicht auf diesen Berg gehen. Und so wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, was es mit dieser Heiligung auf sich hat. Was bedeutet dieser Begriff und wie geht die Bibel damit um? Weil wir lesen ganz, ganz oft von dieser Heiligkeit Gottes, wir lesen ganz, ganz oft von dieser Heiligung, die wir Menschen zu tun haben oder die uns Menschen betrifft. Und ich möchte einen kurzen Überblick geben. Ich habe die Bibel durchforscht. Ich habe geguckt, was sagt denn die Bibel über die Heiligung? Und es gibt so, ich sag mal, vier Hauptpunkte, wo die Bibel diese Heiligung zusammenfasst. Der erste Punkt, ich möchte sie nennen und dann gehen wir kurz drauf ein. Es gibt sozusagen eine Heiligung vor der Bekehrung. Schauen wir uns gleich an. Es gibt eine stellungsändernde Heiligung. Es gibt eine praktische Heiligung und es gibt die vollkommene Heiligung. Lasst uns den ersten Punkt anschauen. Die Heiligung vor der Bekehrung. Vielleicht ist euch die Stelle bekannt in 1. Korinther 7, Vers 14. Es geht darum, dass ein Ehepaar, der eine ist gläubig, der andere nicht. Und die Bibel gibt uns Anweisungen, wie wir damit, was wir tun sollen. Nämlich hier heißt es, 1. Korinther 7, Vers 14. Wir lesen ab Vers 12. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Also es geht hier drum, das ist ein Ehepaar, der eine kommt zum Glauben und jetzt ist die Frage, was sollen wir machen? Soll er ihn jetzt wegschicken, weil er nicht an Gott glaubt? Soll er die Ehe auflösen? Nein, er sagt, wenn die einwilligen, dann lasst die Ehe, bleibt zusammen. Und jetzt kommt es. Was heißt es? Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Okay, was passiert hier? Es heißt, der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt. Ist dieser ungläubige Partner jetzt gerettet? Paulus würde sagen, das sei ferne. Natürlich nicht. Davon spricht diese Stelle hier nicht. Aber was meint Paulus hier? Was passiert mit diesem ungläubigen Teil? Und es ist wirklich so, dass diese Anwesenheit eines Gläubigen in einer ungläubigen Ehe, Familie, dass das einen Einfluss hat. Dass dieses Abgesondertsein, dass derjenige, der andere, der gläubig ist, dass er heilig leben möchte, dass er abgesondert ist für Gott, dass er in diesen Dienst gestellt ist, dass das Auswirkungen hat für die ganze Familie. Der Ungläubige kommt durch den Gläubigen in die Nähe Gottes. Er steht ihm fast direkt gegenüber, tagtäglich. Und wir haben gerade gelesen, was passiert ist mit dem Volk Israel oder was passiert wäre, wenn sie diesen Berg betreten hätte. Sie hätten vergehen müssen. Und so ist aber hier nicht gemeint, dass der Ungläubige gerettet wird, sondern dass er geheiligt wird. Es heißt in diesem Sinne, dass er ausgesondert ist, dass er ein Vorrecht hat, mit diesem Gläubigen, mit diesem heiligen Ehepartner zusammenzuleben. Und dass er, ich möchte nicht sagen Glück, aber dass er das Vorrecht hat, dass da jemand gegenübersteht, der gläubig ist, der für ihn betet, der für ihn einsteht, der ihn zu Gott führen möchte. Und menschlich gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man das so sagen kann, dass wenn der Ehepartner gläubig ist, dass der andere auch zum Glauben kommt, höher. Er sieht an diesem anderen, wie Gott ist, sollte. Wir wissen selbst, dass es schwierig ist, wie wir leben. Aber dieser Einfluss von dieser gläubigen Person hat einen riesen Einfluss auf diesen Ungläubigen. Und so sagt hier Paulus, und so denke ich auch, dass Gott sagt, bleib zusammen, der Ungläubige wird geheiligt durch den Gläubigen. Und es ist egal, ob Mann oder Frau oder andersrum, sie sollen diese Ehe zusammenlassen. Und diese Einbettung, also dieser Ungläubige ist dadurch eingebettet in den Segen Gottes. Er ist mit dabei, in diesem Segen Gottes, in dieser Familie, durch den Gläubigen. So wie im Volk Israel. Viele Gläubige waren und auch viele, die einfach nur mitgelaufen sind, die aber in diesem Segen mit dabei waren, die dieses Manna bekommen haben, die die Möglichkeit gekriegt haben, die Verheißungen gekriegt haben. So ist dieser Ungläubige mit eingebettet in diesen Segen, der von diesem Heiligen ausgeht. Und dann ist ganz wichtig, dann kommt dieser zweite Punkt, den ich genannt habe. Die stellungsändernde Heiligung, so habe ich es genannt. Mir ist kein besserer Begriff eingefallen, aber ich hoffe, ich kann euch jetzt ein bisschen erklären, was ich damit meine. Und zwar unterscheidet diese zwei Eheleute immer noch etwas voneinander. Dieser Ungläubige und dieser Gläubige. Und zwar, wenn sich Gott einer Person zu erkennen gibt und Glauben schenkt, dann ist dieser Mensch wiedergeboren. Und das ist dieser Gläubige auf der einen Seite. Das ist genauso wie ein Priester für Gott abgesondert wird und heilig gemacht wird, so wird ein Gläubiger, den Gott sich zu erkennen hat, in seinen Dienst gestellt. Und wie funktioniert das? Schlagt mit mir auf. Wir sind noch in 1. Korinther. Das passt. Wir gehen in 1. Korinther 6, Vers 11. Jetzt kommen ein paar Stellen, um euch das zu verdeutlichen. 1. Korinther 6, Vers 11. Da heißt es: Und da sind manche von euch gewesen. Wir müssen weiter oben anfangen. Entschuldigung. In Vers 10 heißt es: Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Nussklaven, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber, was kommt jetzt? Ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden. Und durch was? Durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Und durch den Geist unseres Gottes. In dieser Stellung waren wir. Diese ganzen Aufzählungen, die dort standen, Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Habsüchtige, Trunkenbolde, in dieser Stellung waren wir. Und dann passiert etwas. Hier heißt es, wir sind geheiligt worden durch einen einzigen Namen, durch Jesus Christus. Wir sind dort rausgerufen worden in eine neue Stellung, in eine neue Position vor Gott. Deshalb diese stellungsändernde Heiligung, wie ich es genannt habe. 1. Korinther 1, Vers 2 heißt es, ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese es euch vor. Das ist dieser Anfangsvers von Paulus, da heißt es: Paulus, berufener Apostel, Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder an die Gemeinden Gottes, die in Korinth ist. Was sagt er zu ihnen? Den Geheiligten in Jesus Christus. An die ist der Brief gerichtet. An die, die heilig gemacht wurden durch Jesus Christus. Oder in Vers 30 heißt es: Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Jesus Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Jesus hat uns durch seine Tat am Kreuz, durch das, dass er gehorsam war, durch das, dass er die Maßstäbe Gottes erfüllt hat, in diese Position gebracht, dass wir zu Jesus Christus dazugehören. Hebräer 9, Vers 13 und 14. Wir springen ein bisschen, aber ich möchte euch das verdeutlichen. Es ist so, so wichtig, dass wir das begreifen, was Jesus am Kreuz getan hat für uns. Dieser Tod, das wird oft drüber gelesen, aber was es wirklich bedeutet für uns. Hebräer 9, die Verse 13 und 14, da heißt es, wir lesen ab 13 genau. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem, und jetzt ist es wieder, was bedeutet Heiligung? Damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das ist Heiligung. Reingemacht durch Jesu Blut. Das Gewissen ist gereinigt, wie wir hier lesen. Und für was? Für Gottes Dienst. Für den Dienst an dem lebendigen Gott. Wir springen ein paar Verse weiter. Hebräer 10, Vers 10 lesen wir. Wir lesen ab Vers 8. Vorher sagte er, also Gott, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden. Das war die Art und Weise, wie sie sich damals haben nähern können. Aber meistens nur der Priester, der hineingehen konnte in das Allerheiligste, die anderen nicht, durch Opfer. Und jetzt heißt es, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Hier ist jetzt von Jesus die Rede. Und in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesus Christus. Das ist das Opfer, das uns in diese Stellung bringt. Vers 14 heißt es: Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das ist der Unterschied zwischen diesen Ehepartnern. Der eine ist in diese Stellung gebracht worden. Jesus ist gestorben für ihn und er hat es angenommen für sich. Er kann sich Gott jetzt nahen. Noch ein paar Verse hier in Hebräer 10, Vers 19 heißt es. Wir lesen uns ein bisschen größeren Block. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns geöffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg. Durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und seinen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist passiert mit dem Tod von Jesus am Kreuz, dass wir hinzutreten können, gereinigt in das Heiligtum hineingehen dürfen. Vers 24, und dann heißt es: Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Und so weiter. Hier ist ein kleiner Umschwung. Aber hier ist auch das, was diesen dritten Block ausmacht, der Heiligung. Hier lesen wir in einem Block, in einem Kontext davon, dass Jesus uns rein gemacht hat, dass Jesus uns die Möglichkeit gibt, dass wir uns Gott wieder nahen, ohne zu vergehen. Und was sagt er hier? Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das heißt, es soll etwas bewirken. Es soll etwas auslösen in uns. Und diesen dritten Bereich der Heiligung habe ich praktische Heiligung genannt. Weil jetzt dieses Versetzen in die Stellung, zu Christus dazuzugehören und sich Gott wieder nahen zu dürfen, die soll eine Auswirkung haben in unserem Leben. Wir persönlich, ich selbst, soll abgesondert sein für Gott. Abgesondert von der Welt und von Sünde. Ich soll mich von Sünde fernhalten. Ich soll mein eigenes Ich aufgeben. Ich soll für Gott leben. Und das ist dieser Prozess, der immer wieder mit Christus ähnlicher bezeichnet wird. Ich muss und soll Christus ähnlicher werden. Philipper 2 zum Beispiel, könnt ihr nachlesen. Und wie ist das möglich? Lasst uns in den Thessalonicher Brief zurückspringen. 1. Thessalonicher 5, 23 erfahren wir, wie das möglich ist. Da heißt es nämlich, ist dieser Segen: Er selbst aber, wer? Der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wer macht es? Wer macht es? Gott selbst. Gott selbst möchte uns heiligen. Zweite Stelle ist noch 2. Korinther 3, Vers 18. Ich sage sie euch, ihr dürft sie gerne selber nachlesen. Und wisst ihr auch, wer dafür eintritt und wer dafür einsteht, dass wir auch geheiligt werden, dass wir so leben, wie es sich geziemt? Wer macht das auch? Jesus. Johannes 17, schlag es mit mir auf. Jesus selbst, es ist ein Herzensanliegen. Johannes 17, ihr kennt das Gebet von Jesus. Dort heißt es, Johannes 17, 17, kann man sich gut merken. Johannes 17, 17. Jesus ist im Garten Gethsemane und er weiß, es geht jetzt los. Es geht jetzt los. Ihr kennt alle die Stelle. Und was macht er? Er betet. Er betet für die Jünger, er betet für uns. Und dann heißt es, wir lesen ab 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das könnte er. Er könnte uns rausholen. Mitnehmen. Sagen, gehörst du mir, komm mit. Macht er nicht. Und Jesus bittet auch dafür. Nicht aus der Welt rausnehmen, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Wir gehören zu Christus. Das ist unsere neue Position. Wir gehören hier eigentlich gar nicht her. Und dann sagt er, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus tritt für uns ein und sagt, Gott, heilige sie. Mach sie heilig. Und ich denke, ich hoffe, es ist klar geworden, dass durch diese Positionsänderung, diese Zugehörigkeit zu Jesus, kommen wir eben in diesen dritten Block dieser praktischen Heiligung. Das heißt, dass ich abgesondert lebe, dass ich mich Gott zur Verfügung stelle. Und wir sollen diese Heiligkeit, diese Heiligung nachjagen. 1. Petrus 1, 14, 15 haben wir durchgenommen mit Ewald auch. Aber ich möchte es euch in Erinnerung rufen. 1. Petrus 1, 14, 15. Als Hinweis dafür, wie wir dieser Heiligung nachjagen sollen. Da heißt es nämlich: Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Das war der Status davor. Und jetzt heißt es: Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollen wir uns verhalten, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, nochmal die Stelle, seid heilig, denn ich bin heilig. Die Stelle aus 3. Mose. Epheser 4, 22 bis 24 geht es um die Änderung der Gesinnung. Die Änderung der Gesinnung hin zu der Gesinnung von Jesus Christus. Römer 6, Vers 19 möchte ich noch mit euch aufschlagen. Römer 6, Vers 19 heißt es: Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, dieser alte Bereich vor Christus, und dann heißt es: So stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligung als Sklaven zur Verfügung. Dort sollen wir uns zur Verfügung stellen. Dieses Alte ist vergangen. Hebräer 12, Vers 14. Das ist eigentlich das ganze Kapitel in Hebräer 12. Wenn ihr Zeit habt, lest es nach. Guckt, ob das stimmt, was wir hier uns jetzt anschauen und was ich euch sage. Das ganze Kapitel 12 spricht eigentlich da davon. Hebräer 12, Vers 14 heißt es: Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Was heißt es hier? Jagt dem Frieden mit allem nach und was noch? Und der Heiligung. Das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes. Und dann heißt es: Ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist der Wille Gottes für uns. Weitere Stellen, ich nenne sie euch, schreibt sie euch auf oder merkt sie euch oder kommt nachher und fragt nach. Römer 12, Vers 1 und 2, kennt ihr. Wir sollen unsere Leiber als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer zur Verfügung stellen. 2. Timotheus 2, Vers 21, da heißt es, dass wir ein Gefäß zur Ehre sein sollen. Zur Ehre Gottes, das, was ist heilig und nützlich. Ein Gefäß zu Gottes Ehre. Und schon der angesprochene Kapitel Philipper 2, 12 bis 16, lest es nach. Jetzt stehen wir an diesem Punkt, aber selbst Paulus spricht davon, dass es nicht einfach ist. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Text in 1. Korinther 9, Vers 24, wo es um diesen Läufer geht, wo Paulus davon spricht, dass er einen Kampf führt und dass er rennt. Ich lese es euch vor, da heißt es: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber, die Heiligen, einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie in das Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, der vorbeischlägt, der Luftlöcher schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflicht werde. Was sagt er hier? Er sagt, es ist nicht einfach. Ich selbst muss mich knechten, ich muss mich schlagen, ich muss kämpfen, um in dieser Heiligung zu bleiben. Ich habe ein Zitat gefunden von William MacDonald, und da heißt es, und ich hoffe, ihr könnt das jetzt einordnen, in welchen Bereich dieser Heiligung das jetzt hineingehört, heißt es. Er hat nämlich gesagt: Heiligung ist ein Prozess. und kein Sachverhalt, den man für ein für alle Mal erlangen könnte. Und deshalb war es mir so wichtig, darzustellen, diese stellungsändernde Heiligung, die geschieht, wenn du an Jesus Christus glaubst. Es steht fest, das kann dir niemand mehr nehmen, du gehörst zu Jesus. Aber diese Heiligung, dieser dritte Bereich, in dem wir uns jetzt befinden, diese praktische Heiligung, ist ein lebenslanger Prozess. Ein lebenslanger Prozess. Mit Kämpfen, wie Paulus es hier schreibt. Es ändert sich nichts an unserer Stellung, wenn du dein Ja zu Gott gegeben hast. Jesus Christus ist für dich gestorben. Aber wir sollen dieser Heiligung nachjagen, dieses abgesonderte Leben, diesem Wandeln, diesem Gottgefallen sollen wir nachjagen. Und jetzt kommt ein bisschen was Ernüchterndes, aber wer es schafft, der darf die Hand heben. Wir werden es nicht schaffen hier auf Erden. Und das ist der vierte und letzte Bereich, den ich angesprochen habe. Die vollkommene Heiligung, die können wir hier nicht erlangen. Jesus hat sie uns vorgelebt. Jesus ist bis in den Tod gegangen, war gehorsam bis in den Tod. Aber wir werden es nicht schaffen. Und ich möchte euch zwei Stellen nennen, auch eine Stelle anschauen, wo wir wirklich dann Mut bekommen. Nämlich 1. Johannes 3, 1-3. Dort können wir nachlesen, dass es mal einen, ich sag mal, einen Zustand gibt, wo wir vollkommen sein werden, wo wir heilig sein werden, so wie Gott es sich vorstellt. 1. Johannes 3, 1-3. Dort heißt es: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Das ist unser Ziel. Uns zu reinigen, um rein zu sein, wie Jesus rein ist. Aber wir werden es nicht schaffen, wie es hier steht. Wir werden es dann sehen. Es wird uns gezeigt werden. Und wie heißt es? Wir werden ihm gleich sein. Wir werden Jesus gleich sein, wenn wir im Himmel sind. Und wir sollen ihm nacheifern. Hier steht es, reinigt, jeder, der diese Hoffnung hat, das spricht uns persönlich an, der reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Wir könnten noch in Offenbarung 21 gehen, Vers 1, da stand auch die Jahreslosung, über die ich letztes Jahr gepredigt habe. Da geht es um das neue Jerusalem, wo es heißt, dass es kein Leid mehr gibt, kein Schmerz und genauso keine Sünde. Dort werden wir vollkommen heilig sein, weil wir Gott gegenüberstehen, weil Gott da ist. Mir war es wichtig, diesen kleinen Exkurs hier einzuschieben, sage ich mal, um euch wirklich klar zu machen, was ist Heiligung? Und wenn solche Sätze fallen, wie ich hier zitiert habe, dass Heiligung ein Prozess ist, dass wir verstehen, wie wir das einordnen. Denn wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn er sich dir offenbart hat und du dich zu ihm bekannt hast, dann gehörst du zu ihm, dann kann das niemand mehr ändern. Lasst uns noch zum Ende hin kurz in unseren Text hineinschauen, was Paulus hier noch ausführt. Wir sind immer noch im Thessalonicher Kapitel 4. Wir haben uns jetzt die ersten drei Verse angeschaut und es ging hier darum zu sehen, dass es Gottes Wille ist. Es ist Gottes Wille, dass wir in diese Heiligung eintreten. In Vers 3 heißt es weiter: Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und was schiebt er an? Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Soweit erstmal. Wir haben uns angeschaut, es ist Gottes Wille, dass wir geheiligt werden. Und Paulus nennt hier ein ganz konkretes Beispiel. Und was schreibt er hier den Thessalonichern? Es geht um das Thema der Unzucht. Er sagt, ihr sollt euch von Unzucht fernhalten. Es ist wohl Thema gewesen in dieser Gemeinde. Es ist wohl ein Thema gewesen, weil es irgendwelche Vorfälle gab. Oder es gab Unklarheit, wie sie jetzt weiterleben sollen, nachdem sie Jesus angenommen haben. Und ich denke, dass dieses Thema nicht nur damals, sondern auch heute noch Thema sein muss. So wie es damals anspricht, dass Unzucht herrscht, so wird heute, guckt in unsere Welt hinaus, das Thema Unzucht überall verbreitet. Es gibt keine Grenze vom Gesetz her. Das Gesetz schreitet nicht ein. Das Gesetz kann nicht einschreiten, weil es kein Gesetz dazu gibt. Aber hier greift Paulus ein Beispiel auf, der Unzucht. Um zu verstehen, was er hier meint, müssen wir uns schauen, was die Unzucht ist. Was ist Unzucht? Anders übersetzt auch Hurerei. Im Griechischen, und das macht schon deutlich, wo unsere Wortstämme herkommen, im Griechischen Porneia. Die Porneia, die Unzucht, die Hurerei, bezeichnet die Bibel, zusammengefasst als Definition, die Bibel bezeichnet alles mit Unzucht oder Hurerei, alle Formen von vor- und außerehelichem Geschlechtsverkehr. Alles vor der Ehe und alles außerhalb der Ehe ist Unzucht. Hurerei. So spricht die Bibel davon. Und es ist die eigensüchtige Erfüllung von geschlechtlichen Begierden außerhalb der göttlichen Ordnung. Gott hat diese Liebe, diese Sexualität in die Ehe hineingestellt. Und alles, was außerhalb davon stattfindet, bezeichnet die Bibel als Unzucht. Und wir sehen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass das nicht so ein beiläufiges Problem ist, das wir Menschen haben, sondern dass es ein tiefes Inneres ist. Diese Befriedigung der eigenen Lust, egal wann und wie und auf welche Art und Weise. Wenn wir hineinschauen in Matthäus 15, Vers 19, da heißt es, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Welche? Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen verunreinigt den Menschen nicht. Also ihr wisst, um was es hier geht. Hier geht es um die Speise. Aber er sagt, okay, es gibt Dinge, die den Menschen verunreinigen. Und hier ist die Unzucht mit dabei. Wie nennt er es hier? Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Das Herz ist das Zentrum von uns Menschen. Aus dem tiefsten Innersten kommen diese Dinge hervor. Andere Stellen, wir schauen sie uns nicht an, aber ich nenne sie euch. Römer 1, Vers 29. Da spricht Paulus von der Gottlosigkeit der Nationen. Und es ist ein Erkennungsmerkmal von Ungläubigen, dass dort Unzucht herrscht. Oder Galater 5, Vers 19, kennt ihr auch. In 19 stehen nicht die Früchte des Geistes, sondern die Früchte des Fleisches. Und dort steht die Unzucht. Die Frucht des Fleisches aber ist, wird aufgezählt, und die Unzucht. Und diese Unzucht, sagt Paulus hier, ihm ist es wirklich wichtig, er nennt es hier in einem Guss, diese Unzucht, die passt nicht zu euch in der Stellung, die ihr seid. Ihr seid Geheiligte. Ihr seid heilig gemacht worden, ihr seid für Gott abgesondert worden. Gott hat sich euch offenbaren zu geben und ihr dürft ihm nahen, ihr dürft ihm entgegentreten, aber das passt nicht zu euch in der Stellung, wie ihr seid. Es widerspricht der Heiligung und es widerspricht dem Leben eines Heiligen. Ich möchte es euch verdeutlichen. Epheser 5, Vers 3 bis 6. Epheser 5, Verse 3 bis 6 heißt es. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht. Er spricht hier die Gemeinde an und sagt, Unzucht, alle Unreinheiten, Habsucht, es soll nicht mal genannt werden bei euch. Weil warum? Es entspricht nicht dem, wie ein Heiliger zu leben hat. Und dann heißt es auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht gehören. Stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat an dem Reich Christi Gottes. Das sind harte Worte. Das sind harte Worte. Aber hier wird ganz klar ausgesprochen, dass das mit dieser Heiligung gar nichts zu tun hat, was wir als Christ leben sollen. Wir sollen sind herausgerettet aus dieser Macht der Sünde und wir sollen uns in der Heiligung von jeglicher Unzucht fernhalten. Es soll nicht mehr genannt werden. Das heißt, es soll in der Gemeinde angesprochen werden, es soll aus dem Weg geräumt werden. Es soll nicht mehr genannt werden in der Gemeinde. Und wir haben uns schon einige Anweisungen angeschaut, uns von Unzucht fernzuhalten. Hier im 1. Thessalonicher 4, 3 bis 8. Ich nenne es euch nur die Stellen. 1. Korinther 6, Vers 12, ganz explizit. Wir sollen uns der Unzucht fernhalten. Epheser 5, Vers 3 haben wir uns angeschaut. Kolosser 3, 5 bis 11. Und diese Untreue gesehen, diese Untreue hier, die geschieht in der Unzucht, ist auch ein Spiegel dafür, wie es geistlich aussieht zwischen uns und Gott. Zwischen vielen Menschen und Gott. Nämlich, dass ich Gott nicht die Treue gebe und Gott untreu bin. Dass sobald ich eine Verbindung mit der Welt eingehe, ich mit Gott Ehebruch begehe. Er nicht mehr an erster Stelle steht. Ich nicht mehr in dieser Heiligung lebe, die er von mir möchte. Jakobus 4, Vers 4 heißt es, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Harte Worte. Aber so steht es hier. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Oder es heißt in Offenbarung 2, Vers 14, das ist das Sendschreiben an Pergamon, da wird ihnen was zur Last gelegt. Nämlich, es heißt hier, dass sie Unzucht trieben mit Götzen. Das heißt, sie haben sich von Gott abgewandt und haben sich den Götzen zugewandt. Und Gott bezeichnet das als Unzucht. Ich denke, es soll uns eine Warnung sein. Genauso dann im nächsten Sendschreiben an Thyatira ist das auch noch mit drin, wo diese Unzucht gezeigt wird, die wir Menschen in dem Sinne begehen, wenn wir anderen Dingen nachjagen und nicht mehr Gott an erster Stelle haben. Und so lesen wir weiter hier im Vers 4 heißt es nämlich, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß. Es gibt es hier zwei Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was bei euch dran steht. Bei mir ist das so eine Randnotiz bei Gefäß. Ja, was meint Paulus hier mit Gefäß? Das Gefäß gibt zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Wenn dieses Wort benutzt wird, ist einmal damit gebraucht, dass der Leib, das heißt mein Leib oder ein Gerät ist damit gemeint. 2. Korinther 4, Vers 2 wird es zum Beispiel auch benutzt. Oder es gibt die zweite Möglichkeit, dass von der Frau die Rede ist. Das heißt, es würde hier heißen, dass jeder von euch sich seine eigene Frau in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß. Und da gibt es die Stellen 1. Korinther 7, Vers 2, schlagt es nach, 1. Petrus 3, Vers 7. Dort ist das gleiche Wort in Gebrauch. Und jetzt müssen wir uns den Kontext hier anschauen. Von dem Kontext der Heiligung her, wo wir jetzt herkommen, könnte beides passen. Wir sollen unseren eigenen Leib Gott zur Verfügung stellen, als ein wohlgefälliges Opfer. Wir sollen ihn reinhalten. Könnte hier auch passen. Und die Frau passt meiner Ansicht nach, ist jetzt meine Ansicht nach viel besser. Weil wir kommen hier von diesem Thema der Unzucht. Und Unzucht, da gehören immer zwei dazu, manchmal sind es auch zwei Männer. Gott beschreibt es dann auch als Unzucht. Aber es gehört immer noch ein Gegenpart dazu. Und hier heißt es ganz klar, wir sollen uns jeder seine eigene Frau in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wissen. Ich denke, dass es hier um die Frau geht, dass wir unsere Frau treu sein sollen, so wie wir auch Gott treu sein sollen. Und warum? Warum sollen wir der Unzucht fernbleiben und unsere Frau in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wissen? Wie heißt es hier weiter? Nicht in Leidenschaft der Begierden, wie wer? Wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Worum geht es hier wieder? Um die Absonderung. Es geht darum zu erkennen, dass ihr zu Gott gehört. Und dass ihr es nicht macht wie alle anderen. Dass ich es nicht mache wie alle anderen, sondern dass da ein Strich gezogen wird. Ich bin in den Dienst Gottes gestellt. Wir sollen für Gott leben und nicht wie die anderen. Vers 6 heißt es weiter, dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Gott nimmt diese sexuelle Verfehlung sehr, sehr ernst. Es ist wirklich ernst, es ist ihm ein Gräuel. 1. Korinther 6, Vers 18. Wir springen nochmal in den Korintherbrief. Ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Parallelen zu den Themen, die Paulus in anderen Briefen auch auch anspricht. 1. Korinther 6, Vers 18 und 20 heißt es: Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir sind erkauft worden mit nichts wenigerem Kostbarem als das Blut Jesu. Wir sollen unseren Leib Gott zur Verfügung stellen. Es ist eine Sünde gegen Gott, gegen den Heiligen Geist, gegen unseren eigenen Körper, lesen wir hier. Und warum spricht Paulus das hier an? Was hat das jetzt mit dem Bruder zu tun? Hier in Thessalonicher heißt es ja, dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in einer Sache übervorteilt. Wenn ich Unzucht betreibe und es ist eine verheiratete Frau, dann verletze ich die Rechte meines Bruders. Die Rechte des Mannes, dem die Frau eigentlich gehört. Und somit sündige ich auch gegen den Bruder. Sei es im Glauben oder es nicht im Glauben. Und es gibt, habe ich vorher schon angesprochen, weltlich gesehen, für diese Unzucht, es gibt keine Konsequenzen. Es gibt kein Gesetz dafür. Es gibt kein Gesetz dafür, dass es hier in Deutschland oder in anderen Ländern Einhalt gebietet. Aber, was lesen wir hier? Was heißt es? Weil der Herr Rächer ist über all dies. Der Herr nimmt es ernst. Und er, wie schon gesagt, Jesus hat uns erkauft durch sein kostbares Blut. Und er wird es richten. Er wird diese Sünde sehen. Und wenn wir nicht bekennen und wenn wir nicht umkehren und Buße tun, dann wird er uns richten dafür. Unser Leib ist für den Herrn gedacht. Vers 7 fasst nochmal ein bisschen zusammen. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Das ist unsere Aufgabe. Ich hoffe, es ist deutlich geworden mit den ganzen Stellen und mit den Sachen, die wir uns angeschaut haben. Wir sind gerettet worden. Wir sind raus aus diesem Pool der Sünden herausgezogen worden. Direkt in die Position neben Christus. Wir gehören zu ihm. Wir sind in Heiligkeit berufen. In Vers 8: Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Paulus schließt nochmal ab und sagt: Sind nicht meine Worte, oder ihr verstoßt nicht gegen ein Gebot, das ich euch jetzt hier aufsetze. Paulus' Gebot ist, ihr dürft keine Unzucht begehen, sondern, was heißt es hier? Wer diese Gebote oder diese Anweisung verwirft, wen verwirft er? Gott verwirft er. Gott verwirft er. Es ist nicht nur eine Sache zwischen den Menschen, sondern du verwirfst Gott damit. Wir verachten Gott damit, der uns alles geschenkt hat, der uns seinen Sohn geschenkt hat. Und so möchte ich abschließend euch, so wie Paulus uns hier wieder daran erinnert, was der Wille Gottes ist. Nämlich, hier steht schwarz auf weiß, der Wille Gottes ist unsere Heiligung, dass wir heilig leben, dass wir in diese Heiligung eintreten, dass wir nacheifern, dass es unser Ziel im Leben sein sollte. Daran möchte ich euch erinnern, so wie Paulus das hier macht, dass wir durch den Tod und durch das Blut Jesu in eine ganz, ganz neue Position gesetzt wurden, in die Position eines Heiligen, der sich Gott nahen darf. Und es ist Gottes ausdrücklicher Wille, dass wir uns diesem Prozess zur Verfügung stellen. Wir haben es hier gelesen. Und dieses Leben, diese Heiligung soll zu seiner Ehre geschehen. Amen.